Radio Prag, Nachrichten.
Die tschechischen Abgeordneten billigen ein Schlüsselgesetz der Gesundheitsreform. Im Fall Diakuman rettet der Staat auch eine Sammlung seltener Instrumente vor der Beschlagnahme. Und die Tschechen sind im EU-Vergleich ärmer geworden. Das tschechische Abgeordnetenhaus hat mit der Regierungsmehrheit am Dienstag eines der Schlüsselgesetze der Gesundheitsreform verabschiedet. Die Gesetzesnovelle sieht vor, die Leistungen von Krankenkassen in einen von den Kassen gedeckten Standardbereich und einen Zuzahlungsbereich einzuteilen. In geringem Umfang hatte es bisher schon zuzahlungspflichtige Leistungen gegeben, nun werden sie erweitert und in einem Katalog zusammengefasst. Die Opposition stimmte gegen das Reformvorhaben. Sozialdemokraten und Kommunisten haben angekündigt, die Zuzahlung für die ärztliche Versorgung vom Verfassungsgericht überprüfen zu lassen. Gesundheitsminister Leo Schäger verteidigte die Reform im Parlament. Man wolle den Patienten nicht das Geld aus der Tasche ziehen, aber das Gesundheitssystem werde immer teurer, sagte Schäger. Am Montag waren die Gewerkschaften bei den Verhandlungen der Sozialpartner mit ihren Einwänden gegen diesen Teil der Regierungsreform gescheitert. Auch nach 6 Stunden gelang es den Gewerkschaften nicht, die Regierung zur Überarbeitung der Gesundheitsreform zu bewegen. Kritik an dem Vorhaben kommt zudem von der Ärztekammer und den Arbeitgebern. Aus Angst vor Pfändung hat das tschechische Nationalmuseum eine Sammlung seltener Musikinstrumente ins Magazin zurückbeordert. Normalerweise sind die Instrumente an bedeutende Virtuosen verliehen. Mit dem Zurückholen will das Museum einer möglichen Beschlagnahme der wertvollen Instrumente bei Konzertreisen in Europa zuvorkommen. In einer ähnlichen Rückholaktion hatte das Museum bereits alle ins EU-Ausland verliehenen Gemälde aus seinen Sammlungen nach Tschechien heimgeholt. Die staatliche Institution reagierte damit auf die Konfiszierung von 3 tschechischen Kunstwerken in Wien Ende Mai. Hintergrund der Rückholaktion ist ein Streit zwischen dem Pharmaunternehmen Diakuman aus Liechtenstein und dem tschechischen Staat. Nach einem jahrzehntelangen Rechtsverfahren entschied im Jahr 2008 ein Schiedsgericht in Paris, dass Tschechien dem Unternehmen für entgangene Gewinne eine Entschädigung von 370 Millionen Euro bezahlen müsse. Im Abhörskandal von Telefonen hoher Funktionäre durch einen Polizisten aus Warnsdorf hat das Kreisgericht in Ústí nad Labem keine Fehler im Bewilligungsverfahren entdeckt. Die Richter in Jetschin hätten nicht wissen können, wem die Telefonnummern, deren Überwachung sie bewilligten, gehören, sagte eine Sprecherin des Kreisgerichts. Überprüft würde im Allgemeinen nur, ob die Gründe im Antrag stichhaltig seien, so die Sprecherin. Der Polizist hatte unter dem Vorwand von Ermittlungen zum Menschenhandel eine Telefonüberwachung von Verfassungsgerichtspräsident Pavel Rychetský, den nächsten Mitarbeitern von Präsident Klaus sowie weiteren etwa 30 Personen beantragt. Im Vergleich zu anderen Europäern sind die Tschechen im vergangenen Jahr im Schnitt ärmer geworden. Das geht aus Daten über die Höhe des Bruttoinlandsproduktes pro Kopf hervor, die Eurostat im vergangenen Jahr ermittelt hat und am Dienstag veröffentlichte. So lag Tschechien im Jahr 2009 noch auf Platz 17 unter den 27 EU-Mitgliedsländern. Im Jahr 2010 war es nur noch Rang 19. Dabei erreichte die tschechische Wirtschaftsleistung in beiden Jahren 80% des EU-Durchschnitts. Überholt wurden die Tschechen von den Maltesern und den Portugiesen. Der slowenische Regisseur und Bühnenbildner Rok Rappel wird wohl die Zusammenführung der Opernbühnen in Prag leiten. Am Dienstag wurde der designierte Chef der Oper im Nationaltheater zusätzlich ab 1. Juli dieses Jahres mit der künstlerischen Leitung der Staatsoper beauftragt. Rok Rappel übernimmt den Chefposten der Oper im Nationaltheater zu Beginn kommenden Jahres. Die Beschäftigten der Staatsoper lehnen es bisher ab, dass die Opernensembles in Prag eine gemeinsame Führung erhalten. Rok Rappel war zuvor künstlerischer Leiter der Janáček-Oper am Brünner Nationaltheater. Der 32-jährige Slowene aus Laibach hat in Brünn Opernregie und in Zürich und Offenbach Bühnenbild studiert. Und abschließend ein Blick auf das Wetter. Am Mittwoch ist es in Tschechien zunächst nur leicht bewölkt. Im Laufe des Tages nehmen von Westen her zuerst im böhmischen Landesteil, am Abend auch in Mähren und Schlesien die Wolken zu, mit Schauern und zum Teil heftigen Gewittern. Es ist sommerlich warm bei Tageshöchstwerten von 26 bis 30 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Till Janzer.
Hallo und willkommen zur weiteren Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße Martina Schneiberkova. Im heutigen Tagesecho haben wir für Sie die folgenden Themen vorbereitet. 6 Stunden lang haben die Sozialpartner am Montagabend über die geplante Gesundheitsreform verhandelt. Den Gewerkschaften gelang es jedoch nicht, die Regierung zu Änderungen zu bewegen. Der Rosa-Panzer. 1991 ist er zum Symbol des Abzugs der sowjetischen Truppen aus der Tschechoslowakei geworden. Danach verschwand er in einem Militärmuseum. Seit Montag ist er wieder in Prag zu sehen. Auf einem Ponton schwimmt der Koloss auf der Moldau. In diesen Tagen wird das 20. Jubiläum des Abzugs der sowjetischen Truppen und der Auflösung des Warschauer Paktes begangen. Den tschechischen Molekularbiologen Jiří Friml stellt Ihnen danach Christian Runkov in der Sendereihe heute am Mikrofon vor. Bleiben Sie dran. Zum ersten Mal nach dem Streik der Gewerkschaften haben sich die Sozialpartner am Montag am Verhandlungstisch getroffen. Die Gesundheitsreform war das heiße Thema der 6-stündigen Gespräche. Sie war auch einer der Gründe gewesen, warum in der vergangenen Woche gestreikt worden war. Aber auch am Montag wurde kein Kompromiss gefunden. Der umstrittenste Teil der Gesundheitsreform ist die Unterscheidung zwischen Standard- und Privatleistungen bei der ärztlichen Versorgung. Margita Kachlíková berichtet.
Die Regierung hat am Montag die Forderung der Gewerkschafter abgelehnt, die sogenannte kleine Gesundheitsreform noch einmal zur Überarbeitung im Abgeordnetenhaus freizugeben. Am Dienstag haben die Abgeordneten daher die entsprechende Gesetzesnovelle, mit der die Gesundheitsreform hierzulande angestoßen wird, in letzter Lesung vorgelegt bekommen. Ein Dorn im Auge der Gewerkschafter und der Opposition sind dabei gerade die wichtigsten Änderungen in der ärztlichen Versorgung. Das Gesetz soll neben medizinischen Behandlungen, die von den Krankenversicherungen erstattet werden, auch Privatbehandlungen möglich machen, die vom Patienten direkt bezahlt werden. Dabei kann es sich zum Beispiel um eine teurere Behandlungsmethode bzw. besseres Material, wie etwa bei Gelenkprothesen oder Kontaktlinsen, handeln. Die als Standard geleistete medizinische Behandlung soll mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen, aber auch mit den Kosten im Einklang stehen. Gerade dieser Punkt der Reform wird von Opposition und Gewerkschaften am schärfsten kritisiert. Die Vorsitzende des Gewerkschaftsverbands im Gesundheitswesen, Dagmar Žitníková. Uns stört vor allem die Änderung im Paragraph 13, in dem heute festgelegt wird, dass der Patient Anspruch auf Behandlung beim Arzt, beim Zahnarzt, auf Kurbehandlung sowie Pflege im Krankenhaus hat. In der Novelle steht, der Patient hat Anspruch auf eine Behandlung, die modern und für den Patienten sicher ist und am wenigsten Kosten verursacht. Im neuen Gesetz steht überhaupt nicht, welche Behandlungen der Patient tatsächlich beanspruchen kann. Außerdem steht im Gesetz, dass der Patient über die Krankenversicherung nur Anspruch auf die billigsten medizinischen Geräte, auf das billigste medizinische Material hat und dies dann zum Teil auch nur zu 75% von den Krankenkassen finanziert wird. Im Falle, dass das Gesetz verabschiedet wird, wollen sich die oppositionellen Sozialdemokraten gerade wegen der Definition von Standard- und Privatleistungen in der ärztlichen Versorgung an das Verfassungsgericht wenden. Gegen die Vorwürfe der Sozialdemokraten und der Kommunisten, dass das neue Gesetz unterschiedliche medizinische Pflege für Arme und für Reiche einführe, wehrt sich Gesundheitsminister Leoš Heger. Leistungen, die preislich anspruchsvollere Alternativen haben, werden immer in der billigeren Variante festgelegt. Diese stellen aber die gesundheitlichen Bedürfnisse des Patienten völlig zufrieden. Neu ist auch, dass statt der bisherigen 60 Kronen für einen Tag im Krankenhaus 100 Kronen bezahlt werden sollen. Aufgehoben wird dagegen die Erhebung von Rezeptgebühren für jedes einzelne Medikament. Die Gebühren sollen nur noch je Rezept erhoben werden. Das Gesetz ändert zudem die Arzneipolitik sowie das System der Krankenversicherungen. Mit allen Maßnahmen zusammen sollen insgesamt 2,5 Milliarden Kronen, das sind umgerechnet 100 Millionen Euro, im Gesundheitswesen eingespart werden.
Margita Kachlíková war das mit einem Bericht über die Verhandlungen der Sozialpartner. Themenwechsel. Ein Panzer steht seit Montag auf einem Block inmitten der Moldau in Prag. Der rosarote Koloss ist 1991 zum Symbol für den Abzug sowjetischer Truppen aus der Tschechoslowakei geworden. Die Installation des rosa Panzers auf der Moldau hat die Woche der Freiheit in Prag eröffnet. Mit einer Veranstaltungsreihe wird das 20. Jubiläum des Abzugs der Sowjettruppen sowie der Auflösung des Warschauer Paktes begangen. Aber nicht nur das. Fremde Besatzer sind nirgendwo beliebt und die ehemalige Tschechoslowakei war keine Ausnahme. Als 1968 die Truppen des Warschauer Paktes ins Land einmarschierten, wurde der Aufenthalt der sowjetischen Truppen hierzulande offiziell als vorübergehend bezeichnet. Als vorübergehend wurden schließlich fast 23 Jahre und die fremde Besatzung konnte nur dank dem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes beendet werden. Der Abzug der verhassten Okkupanten war eine der ersten Forderungen der Öffentlichkeit nach der samten Revolution. Gestartet werden konnte der Abzug offiziell im Februar 1990. Doch schon im Juni 1991 verließ der letzte russische Soldat die Tschechoslowakei. Die gemeinnützige Organisation Opona hat nun anlässlich des bevorstehenden 20. Jubiläums die sogenannte Woche der Freiheit initiiert. Zur Eröffnung der Woche kehrte der sogenannte Rosa Panzer nach Prag wieder zurück, sagt David Gajdečka, der mit der Organisation Opona zusammenarbeitet.
Před 20 lety se ten tank stal díky
Vor 20 Jahren ist der Panzer zuerst dank David Černý und dann auch dank den Abgeordneten zum Symbol für den Abzug der Okkupanten geworden. 20 Jahre lang war der Panzer in Prag nicht zu sehen. Wir haben ihn aus dem Militärmuseum in Lešany in die Hauptstadt transportiert und hoffen, damit an den Jahrestag zu erinnern. Der Panzer ist mit der tschechischen Geschichte mehrfach verbunden. Ursprünglich wurde er, damals noch in grüner Farbe, in Prag zur Erinnerung an die sowjetischen Soldaten stationiert, die sich 1945 an der Befreiung unseres Landes beteiligt haben. Nach 1968 wurde der Panzer aber eher als ein Mittel der sowjetischen Invasion und Aggression wahrgenommen. Als ihn David Černý 1991 rosa angestrichen hatte, ist er zum Symbol des Endes der Okkupation geworden.
Der Panzer, der ursprünglich auf dem Kinskiplatz im Stadtteil Smíchov platziert war, wurde im Frühjahr 1991 sogar zweimal rosa angestrichen. Denn nachdem ihn der Künstler in einer Nacht in rosa Farbe getünt hatte, ließen ihn die Behörden wieder grün färbern. Eine Gruppe von Parlamentariern nutzte kurz darauf ihre Immunität und bemalte den militärischen Koloss erneut rosa. Später wurde das historische Gefährt ins Museum transportiert. David Gajdečka zufolge will die Gesellschaft Opona an drei Jahrestage erinnern.
Am 21. Juni 1991 wurde die letzte sowjetische Militärtechnik aus der Tschechoslowakei abtransportiert. Am 27. Juni desselben Jahres verließ der letzte sowjetische Soldat unser Land. Und schließlich am 1. Juli desselben Jahres wurde der Warschauer Pakt aufgelöst. Aus diesem Anlass organisieren wir nächste Woche in Prag eine zweitägige Konferenz, die in Zusammenarbeit mit dem Außen- und dem Verteidigungsministerium vorbereitet wird. Eingeladen sind ehemalige Staatsmänner, die vor 20 Jahren dabei waren.
Die Leute von Opona initiierten zudem einige weitere Ausstellungen. Neben dem Kalendarium der totalitären Regime in Europa, das auf dem Wenzelsplatz seit Anfang Juni zu sehen ist, werden beispielsweise eine Fotoausstellung über Konzentrationslager in Nordkorea sowie eine Ausstellung über das Schicksal der Regimekritiker in Weißrussland zu sehen sein. Auf dem Programm steht zudem eine internationale Konferenz über US-Präsident Ronald Reagan. Der rosa Panzer ist inmitten der Moldau in Prag bis zum 1. Juli zu sehen. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Der tschechische Molekularbiologe Jiří Friml hat für seine richtungsweisenden Arbeiten zu Pflanzenhormonen im vergangenen Jahr den mit 750.000 Euro dotierten Körperpreis erhalten. Friml's Entdeckungen zur Verbreitungsweise des Hormons Auxin in den Pflanzen sei von eminenter Bedeutung, erklärte der Vorstandsvorsitzende der Körperstiftung bei der Preisverleihung. Christian Rümkow sprach für heute am Mikrofon mit dem jungen Professor, jedoch nicht nur über seine Arbeit. Sie hören eine Wiederholung der Senderei vom 17. September 2010.
Heute am Mikrofon.
Professor Jiří Fremmel, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zum renovierten Körberpreis 2010. Hat Sie die Nachricht überrascht?
Also vielen Dank für die Gratulation. Ja, die Nachricht hat mich schon überrascht. Also ich wurde nominiert, ohne das wirklich zu wissen von den Kollegen, die ich nicht wirklich persönlich kenne. Und deswegen, es war eine große und eine angenehme Überraschung. Ja.
Man schreibt jetzt überall, Sie haben mit Ihrer Entdeckung die Waffe gegen den Hunger in der Welt gefunden. Und zwar haben Sie entdeckt, wie man das Wachstum von Pflanzen beeinflussen kann, ohne ihre Gene zu manipulieren. Stichworte Hormon, Auxin und Trägerprotein. Erklären Sie das doch bitte mal einem Laien wie mir.
Also zuerst, es ist nicht ganz genau. Also wenn wir durch Auxin das Wachstum manipulieren wollen, dann werden wir das schon mit Genmanipulation machen. Also wir werden dann die Auxinflüsse und Auxinbiosynthese dann manipulieren. Und das ist schon durch Gene kodiert. Ja, die Hauptentdeckung, es handelt sich darum, dass wir eigentlich gezeigt haben, dass dieses seit langem bekannte Hormon Auxin funktioniert als ein universaler Schalter, der viele verschiedene Entwicklungsprozesse in Pflanzen reguliert. Und spezifisch haben wir gezeigt, dass, um das zu machen, der Auxin akkumuliert sich in den Zellen, die dann ihre Entwicklung oder ihres Benehmen, wie ich das nennen kann, ändern müssen. Und dass es existiert ein ausgeklügtes Transportsystem in der ganzen Pflanze, der dann das Auxin gerade in die Zellen, wo das gebraucht wird, bringt. Das waren die Hauptentdeckungen von dem Konzept.
Mhm. Wofür kann diese Erkenntnis von praktischem Nutzen sein?
Naja, überall, wo wir Pflanzenarchitektur ändern wollen oder gezielt manipulieren wollen, dort können wir Auxin als Werkzeug benutzen, um das...
Zum Beispiel? Also
ja, zum Beispiel Wurzelsystem. Entweder längere Wurzeln auf den trockenen Böden oder mehr verzweigte Wurzeln auf nahrungsarmen Boden. Das wäre der einfachste Beispiel. Oder dann, wenn wir jetzt kürzere und mehr Stängel bei Getreide wollen oder Reis, dann, wenn wir die Pflanzen überzeugen wollen, damit die nicht miteinander kompetieren auf dem Feld, weil die sind normalerweise dicht aneinander, die Kulturpflanzen, und dann, die investieren einen großen Teil von ihrer Energie dann in Längewachstum, damit sie schneller ans Licht kommen, und das ist unerwünscht eigentlich bei den Kulturpflanzen, weil wir wollen damit die alle gleich wachsen, nicht kompetieren und die Energie in Früchte oder Samenbildung investieren. Also das kann man auch mit Auxin eigentlich unterdrücken, diese Kompetition.
Haben Sie damals denn schon geahnt, welche bahnbrechende Dimension Ihre Erkenntnis hat?
Ich denke, ich war mir dann gleich bewusst, wohin das führen kann. Und wenn das dann alles mal zusammengekommen ist, dann war das offensichtlich, wie wichtig das ist, das schon, ja.
Professor Fremmel, Sie sind 37 Jahre alt, verdammt jung für eine so lange Publikationsliste, wie Sie haben, und verdammt jung für so eine große Entdeckung. Wie haben Sie das geschafft? Was ist Ihr Geheimnis? Schlaflose Nächte?
Naja, ich meine, man muss schon hart arbeiten, ohne das geht das sicher nicht. Man darf nicht ganz dumm sein, dann hoffe ich, bin ich nicht ganz dumm. Man muss ein bisschen Glück haben, also mit dem richtigen Thema sich auf die richtige Weise auseinanderzusetzen. Also ich weiß es nicht. Also Sie müssen die anderen fragen, wieso die das nicht geschafft haben. Ich denke, Teil von dem Erfolg ist sicher dadurch, dass ich ursprünglich nicht Biologe bin und aus Chemiebereich komme und viele von den Biologen sind ein bisschen beschränkt in dem Sinne, dass sie gewohnt sind, bestimmte Ansätze zu benutzen, und dann ist für die vielleicht schwieriger, dann auch auf eine andere umzuschalten. Und für mich sind alle Ansätze fremd, deswegen mache ich keinen Unterschied. Es kann Teil davon sein, dass ich mehr offen für andere Ansätze und Möglichkeiten bin.
Sie sind verheiratet, Sie haben zwei Töchter.
Ja.
Ist Ihre Frau nicht eifersüchtig auf die Pflanze Ackerschmalwand? Das ist Ihre Probandin, mit der Sie ja sicherlich unendlich viel Zeit verbringen.
Naja, glückliche oder unglücklicherweise, meine Frau hatte genau dasselbe Problem. Deswegen hat sie sehr viel Verständnis dafür, weil sie hat auch eigene Gruppe. Sie ist auch ziemlich erfolgreich und arbeitet auch mit dieser Ackerschmalwand. Deswegen, wir probieren einfach uns dann die Pflichten um die Familie und Arbeit und die Freude mit der Familie und Arbeit irgendwie zu teilen. Also deswegen, sie hat viel Verständnis.
Da haben Sie Glück. Sie stammen aus dem südmährischen Dorf Nedakonice.
Ja.
Hat das Landleben Ihre Entscheidung beeinflusst, Biologie und Biochemie zu studieren?
Ja, schwer zu sagen. Ich vermute schon. Also wir hatten immer ein großes Garten, und von klein auf war ich dort und war ich in dem manchmal zu intimen Kontakt zu den Kulturpflanzen. Also auf jeden Fall bin ich in der Mitte von diesen Dingen aufgewachsen, und deswegen, ja, Biologie hat mich schon interessiert recht früh. Also ich würde sagen, mit 11, 12 Jahren war ich dann mit dem Fernglas unterwegs in Umgebung von unserem Dorf.
Sie sind zurzeit Professor an der Universität Gent. Kommen, ja, Sie noch oft nach Hause, nach Tschechien?
Ziemlich oft. Dafür, dass das fast 1300 Kilometer weg ist, weil ich probiere, den Kontakt zu halten. Ich habe viele Zusammenarbeiten in Instituten in Prag und dann auch in Brünn. Der Austausch ist ziemlich intensiv. Ich sehe auch gerne und regelmäßig meine Geschwister und meine Eltern. Deswegen, ich würde sagen, mindestens jede 2, 3 Monate bin ich dort.
Sie haben den Großteil Ihrer akademischen Karriere aber in Deutschland gemacht. Warum,
ja,
sind Sie 1997 gerade nach Deutschland gegangen? Waren die Bedingungen dort besser?
Ich denke, das war einfach Zufall. Es war damals ein Angebot von Deutsche Akademische Austauschdienst für ein 10-monatiges Stipendium im Rahmen einer Doktorarbeit. Ich habe mich beworben und ich habe das Stipendium gekriegt. Und dann bin ich gelandet auf dem Max-Planck-Institut in Köln, und innerhalb von ein paar Wochen wusste ich dann gleich, dass diese Arbeit macht mir sehr viel Spaß und ich will das weitermachen und probieren, was kommt. Und ja, so ist das passiert.
Der Körperpreis, den Sie jetzt bekommen haben, ist mit 750.000 Euro dotiert. Investieren Sie die in Ihre Forschung oder lassen Sie es sich jetzt erst einmal gut gehen?
Ah, das geht nicht. Auch wenn ich mir gut gehen lassen möchte oder was auch immer. Also das ist schon für die Forschung und für die Forschung in Europa. Also ich kann maximal 10% von dem Geld für meines Wohlbefinden oder wie heißt das auf Deutsch benutzen, aber sonst muss ich den Rest schon für die Forschung benutzen. Das Gute bei dem Geld ist, dass das frei verfügbar ist, ohne wirkliche Beschränkungen für welche Projekte und welche Maschinen und so ich die benutzen will, und deswegen kann ich die dann investieren in ein paar Projekten, die ein bisschen mehr risikoreich sind und wo ich dann nicht so einfach vielleicht die Finanzierung von normalen Quellen kriegen würde. Also das ist schon sehr angenehm, ein freies Geld für Forschung zur Verfügung zu haben.
Und für das eine oder andere Bier in der tschechischen Heimat wird es sicherlich auch noch reichen, oder?
Ja, ich hoffe. Ja.
Professor Jiří Fremil, Körperpreisträger 2010, haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Mit dem Molekularbiologen Jiří Friml sprach Christian Rumkorff. Sie hörten eine Wiederholung der Sendereihe heute am Mikrofon vom 17. September 2010. Und damit sind wir am Ende unserer publizistischen Beiträge angelangt. Am Mikrofon verabschiedet sich Martina Schneiberkova.